Wir wollen uns heute Abend den ersten Psalm angucken. Und bevor wir den jetzt aufschlagen, habe ich gedacht, ich habe vorhin ein paar von den roten Liederbüchern mehr hingelegt, dass wir mal nach ganz hinten blättern. Da gibt es ein Kapitel, das nennt sich Psalmen singen im Gottesdienst. Da würde ich gerne, bevor wir den Psalm selbst durchgehen, mal zwei Abschnitte daraus vorlesen. Ich fange vorne an, mache dann irgendwann einen Schnitt und fange dann mit einem kleinen Abschnitt auf der zweiten Seite nochmal an. Psalmen singen im Gottesdienst. Hätte man zur Zeit des Neuen Testamentes den Christen die Frage gestellt, ob man in der Gemeinde des dreieinen Gottes Psalmen singen soll, hätten sie wohl kaum verstanden, wie man auf den Gedanken kommen könne, dass das nicht der Fall sei. Mehrfach haben die Apostel das Psalmensingen ausdrücklich geboten. Jakobus ruft kurz und knapp die bedrängten Christen dazu auf, ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Jakobus 5, Vers 13. Der Apostel Paulus ordnet an, in der Gemeinde Gott, dem Herrn, mit Psalmen zu singen und zu spielen. Epheser 5, Vers 19. Entsprechendes fordert er im Brief an die Kolosser. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen. Aus Kolosser 3, Vers 16. Würde man heute in den Gemeinden eine Umfrage zum Singen von Psalmen starten, stieße man wohl ebenfalls auf weitgehendes Unverständnis, aber aus völlig anderen Gründen. Das Psalmensingen ist in Vergessenheit geraten. Jetzt von der zweiten Seite, der zweite Abschnitt. Wie jedes biblische Buch, so sind uns auch die Psalmen gegeben, dass wir sie lesen, beziehungsweise dass sie im Gottesdienst vorgelesen werden. Natürlich soll aus ihnen auch gepredigt werden. Darin sind uns die Apostel vorangegangen. Bereits die Pfingstpredigt ist zu einem großen Teil eine Erklärung von Aussagen aus Psalm 16 und Psalm 110. Auch eine uns überlieferte Predigt des Apostels Paulus gipfelt in der Auslegung zweier Psalmen. Kein anderes alttestamentliches Buch ist in den Schriften des Neuen Testamentes so häufig zitiert worden wie der Psalter. Soweit. Ich habe das vor einiger Zeit mal komplett durchgelesen, was hier hinten steht, und ich kann euch da sehr ermutigen, das mir nachzutun. Das war auch der Grund gewesen, warum ich heute gesagt habe, ich mache nicht in der Offenbarung weiter und ich suche auch nicht irgendeine andere Bibelstelle, sondern ich werde mal den ersten Psalm genauer untersuchen. So, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wenn wir jetzt versuchen, am Anfang den Psalm einzuteilen, um ein grobes Charakteristikum zu kriegen, dann ist das eigentlich relativ einfach, denn der ganze Psalm handelt von Gegensätzen. Es sind einmal diejenigen genannt, die man fromm nennen könnte und die Segnungen erhalten und die bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge nicht tun. Und dann gibt es Leute, von denen hier geredet ist, die genau das Gegenteil sind und machen. Die, von denen nicht von Segen geredet wird, sondern wo der Fluch im Vordergrund steht. Also die Spaltung ist hier ganz extrem. Segen für die Frommen und Fluch für die Gottlosen. Und in gewisser Weise ist dieser erste Psalm mit seiner Direktheit, mit seiner Schonungslosigkeit ein, man könnte sagen, eine Kurzfassung der ganzen Bibel. Und obwohl hier Christus nicht direkt genannt wird, werden wir später sehen, dass er doch indirekt in diesem Psalm auch vorkommt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Der Psalm beginnt mit einer Seligpreisung, der hier in der Schlachterübersetzung mit Wohl dem übersetzt wird. Das ist eine richtige Übersetzung, aber man könnte auch sagen, um das zu bekräftigen, O Glückseligkeit dem, der nicht wandelt. Oder wie glückselig ist derjenige, der nicht wandelt. Das ist ein freudiger Ausruf, eine glückliche Emotion, die hier in diesem Lied, in diesem Psalm direkt am Anfang zum Ausdruck kommt. Und quasi den ganzen Vers einleitet. Eine Freude, eine was ganz Tolles, was richtig Schönes. Und da werden drei Dinge genannt, die jetzt negativ sind. Die halt den Gegensatz, den ersten Gegensatz darstellen. Wohl dem oder glückselig der, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Der nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Leser des Psalms oder der Singer dieses Psalms, der wird sofort mit etwas konfrontiert, wovor er gewarnt wird. Er soll nicht nach dem Rat der Gottlosen wandeln oder man könnte auch sagen, dem Rat der Gottlosen nicht folgen. Ja, wenn ich zum Beispiel letzte Woche habe ich an der Arbeit jemanden gehört, der sagte, es gäbe ein Heilmittel für alle Krankheiten und das wäre, wenn man mit jedem Menschen, den man trifft und der willig ist, Sex haben würde. So, das ist das Heilmittel für jegliche Probleme. Das wäre ein sehr krasser Rat eines Gottlosen. Und jedem Christen dürfte klar sein, das soll man nicht tun. Aber es wird schlimmer. Diese drei Punkte sind eine Abstufung. Nach dem Rat der Gottlosen wandeln kann eine einmalige Handlung sein, ein einmaliges Tun. Wenn jemand wandelt oder wenn jemand geht, dann ist er nicht an einer Stelle, sondern dann ist er schnell an verschiedenen Stellen. Ich kann schnell eine Sünde tun und sie bereuen. Und dann habe ich vielleicht nach dem Rat der Gottlosen gewandelt. Wenn ich dann aber in der Sünde fortfahre und sie häufiger tue, wenn ich dem Rat dieses Gottlosen nachgebe und ich denke, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann komme ich in eine tiefere Kategorie, wo man sagen kann, ich trete auf den Weg der Sünder oder wörtlich steht hier, ich stehe auf dem Weg der Sünder. Ich habe mich da festgemacht. Es ist da, wo ich gerne wohnen will, wo ich bleiben will, wo es mir gefällt. Und gipfeln tut das Ganze, wenn man auch darauf nicht hört, in der größten Form der Gottlosigkeit, nämlich wenn man über das Evangelium oder über die Bibel oder über Gott spottet. Dann sitzt man, wie man hier steht, wo die Spötter sitzen. Dann hat man sich richtig zur Ruhe gelegt, man ist da, fühlt sich da wohl, ist da zu Hause. Und diese drei Dinge, dieses Fortschreiten in der Gottlosigkeit, ist die große Warnung an die Leute, die diesen Psalm gesungen haben oder den wir später gleich auch singen werden oder den wir lesen, dass wir das nicht tun und dass wir die Glückseligkeit, die wir am Anfang sehen, wohl dem oder glückselig sei der, dass wir das dann nicht besitzen. Spurgeon hat mal zu dem dritten Punkt gesagt, diejenigen, die da sitzen, wo die Spötter sitzen, das sind Doktoren der Verdammnis. Das sind Leute, die felsenfest verwurzelt sind, die in die tiefsten Tiefen der Gottlosigkeit eingedrungen sind und wo es nach menschlichem Ermessen keinen Weg gibt, da nochmal rauszukommen. Zu dem ersten Vers möchte ich eine andere Bibelstelle lesen. Oder ich fange anders an. Nach dem Lesen der ersten Bibelstelle ist mir der Punkt Absonderung in den Kopf gekommen. Das ist eine Sache, eine Tat, die wir alle Christen tun müssen. Wir müssen uns von dieser Form des Bösen, von der leichten Form oder auch von schweren Formen absondern. Und im 2. Korintherbrief finden wir da eine Mahnung. Den können wir vielleicht kurz aufschlagen. 2. Korinther 6. Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Und noch eine Stelle, 1. Petrusbrief. Kapitel 2, Abvers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also Absonderung beinhaltet zwei verschiedene Punkte. Ich sondere mich von etwas ab. Das ist das Böse, das sind auch die Bösen, insoweit der Umgang mit ihnen mir schadet. Das ist auch zu etwas hin absondern. Ich sondere mich nicht ab, um in ein Kloster zu gehen oder Einsiedler zu werden, sondern ich sondere mich von dem Bösen ab, zu Christus hin, zu dem, was heilig ist, zu dem, was er mir vorgelebt hat, zu seinen Geboten und zu seinen Gesetzen. Das sehen wir jetzt im 2. Vers. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Auf der Gemeindebibelfreizeit, da hatte ich ein Gespräch mit jemand und da ging es dann um das Thema: Ist der Christ noch unter dem Gesetz oder was bedeutet das überhaupt? Und ich denke, viele Menschen, die sich Christen nennen und die diesen Psalm lesen, die würden sagen, der ist für uns heute nicht mehr so gedacht. Ja, hier geht es um das alttestamentliche Israel. Hier werden Segnungen gepriesen, die materiell sind. Das Gesetz hat für uns keine Bedeutung mehr, weil es ja abgeschafft ist. Und deswegen, weil das viele denken, möchte ich gerne zu dem Punkt unter Gesetz etwas sagen, was das bedeutet, dass wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Allerdings nur kurz anmerken. Wenn wir das hier lesen, dann hat das für uns vollste Bedeutung. Es gibt keinen Grund für einen Christen zu sagen, das betrifft uns nicht, das ist nicht für uns geschrieben. Das Gesetz Gottes ist aktiv, es ist gültig. Allerdings, was sich geändert hat seit dem Alten Testament, ist, dass Christus den Fluch des Gesetzes genommen hat. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind nicht mehr unter Gesetz, dann sagen wir nicht, das Gesetz gilt uns nicht mehr, sondern der Fluch des Gesetzes, wenn wir das Gesetz nicht fehlerlos halten, der ist von uns weggetan. Es ist quasi ein Tausch. Die Heiligkeit Christi und sein gerechtes Leben wird mir zugerechnet und meine Sünde, meine Sündhaftigkeit kommt auf Christus. Und ich erbe die Frucht seiner Heiligkeit und Christus trägt die Strafe für meine Sünde. Ich habe jetzt hier noch mehr Punkte, aber ich denke, wir gehen machen mit Vers 3 weiter. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Interessant in dem Vers ist, dass es hier zwei Arten gibt von Bäumen. Der eine, von dem hier geredet ist, der ist gepflanzt. Das ist ein Passiv im Hebräischen. Das heißt, den hat jemand angelegt, den hat jemand bewusst in die Erde gesetzt, den hat bewusst geguckt, wo setze ich diesen Baum hin, nämlich an die Wasserbäche. Und das ist kein wilder Baum, der irgendwo von alleine gekommen ist oder meint, von alleine wachsen zu können. Die Wasserbäche, an die er gepflanzt ist, die sprechen von der Gemeinschaft mit Christus, von Reinigung, von Kräftigung, von Heiligung. Und dieses Wasser ist auch die Quelle dafür, dass dieser Baum Frucht bringen kann. Weil würde er kein Wasser bekommen, hätte er keine Gemeinschaft mit Christus, würde keine Frucht entstehen können. Und das ist ein Bild für uns. Ein Christ bringt Frucht per Definition. Er bringt allerdings nicht immer Frucht. Deswegen steht hier auch, er bringt Frucht zu seiner Zeit. Es gibt manche Leute, die verfallen in Aktionismus und meinen, jeden Tag eine gute Tat oder machen sich Druck in irgendeiner Weise, aber das ist nicht das, was hier steht. Der Baum, der hat nichts dafür getan, dass er an den Wasserbächen steht. Der bringt Frucht aus dem, was aus der Erde rauskommt. Das ist seine Natur. Seine Blätter verwelken nicht, weil er sich anstrengt oder weil er irgendwas dafür tut, sondern weil das Wasser von alleine in diesen Baum geht und ihn kräftigt. Und dann haben wir diesen Anhang. Alles, was er tut, gerät wohl. Da habe ich gedacht, das ist der schwierigste Abschnitt in dem ganzen Psalm. Weil ich habe überlegt, in meinem Leben, wo habe ich mal einen Abschnitt gehabt, wo mir alles wohl geraten ist. Und dann musste ich erkennen, es gab keinen. Und ich fürchte, dass es bei euch genauso gewesen ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich jetzt wohl diese Seligpreisung verstehen? Und dann habe ich zum Glück zu Hause in meiner Büchersammlung hier so ein gutes Buch. Da habe ich auch Großteil meiner Bibelstunde rausgenommen. Das ist von Spurgeon und den möchte ich gerne mal zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich diesen Teil ganz gut ausgelegt. Und den lese ich euch jetzt mal gerade vor. Und was er macht, das Gerät wohl. Oder und alles, was er tut, führt er glücklich hinaus. Wohl dem Manne, der solche Verheißung hat. Aber wir dürfen die Erfüllung einer Verheißung nicht immer nach dem Augenschein beurteilen. Wie oft würden wir, meine Brüder, wenn wir nach unserem schwachen Verstand urteilten, zu der trüben Schlussfolgerung kommen, alles ist wider mich, alles ist gegen mich. Denn obwohl wir wissen, dass wir an der Verheißung unseres Verses Anteil haben, sieht unser Auge, wenn wir in Prüfungen und Trübsalen sind, doch oft gerade das Gegenteil von dem, was die Verheißung uns zusagt. Aber für das Glaubensauge ist dies Wort zuverlässig. Und mit seiner Hilfe nehmen wir wahr, dass unser Wirken gedeiht, auch wenn alles uns zuwiderzugehen scheint. Nicht äußeres Wohlergehen ist es, was der Christ am meisten begehrt und schätzt. Ihn verlangt nach Wohlfahrt des inneren Menschen. Wir machen etwa gleich Josaphat in 1. Könige 22 Schiffe aufs Meer, die nach Ophir gehen sollen, Gold zu holen, aber sie werden zerbrochen zu Ezion-Geber. Doch auch dies dient zu unserer wahren Wohlfahrt. Denn um der Gesundheit der Seele willen müssen wir oft arm, verlassen und bedrängt sein. Das Schlimmste ist manchmal für uns das Beste. Wie in den Wohltaten, die einem Gottlosen widerfahren, ein Fluch verborgen ist, so ein Segen in des gerechten Kreuz, seinen Verlusten und Kümmernissen. Die Prüfungen der Gläubigen sind ein kräftiger Mutterboden, darin Gottes Pflänzlein gedeihen und reiche Frucht bringen. Also der Schlüssel zu dem Verständnis ist einfach, dass wir nicht auf das Materielle gucken dürfen. Mir gerät materiell alles wohl, sondern der ist geistlich zu verstehen. Und das ist auch logisch, weil die Seligpreisung am Anfang, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, natürlich einen Menschen bezeichnen, der geistlich ist, der John Gill sagt, der sagt dazu, der im Glauben und aus Liebe und im Namen Christi und zur Ehre Gottes handelt. Und wer das tut, dem gerät die Sache wohl. Nicht, weil er das so gut kann, sondern weil Christus diesen Erfolg schenken wird. Als Verheißung. Jetzt kommen wir jetzt von den Segnungen der Frommen zu den Gottlosen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Man könnte auch sagen, aber so sind die Gottlosen nicht. Also so, wie es vorher in den Versen genannt wurde, so sind die Gottlosen nicht. Sie haben keine Verheißung. Sie haben keinen Segen. Und wenn wir uns die Frage stellen, manchen Gottlosen geht es gut. Es gibt ja den Vers, wo in der Schrift steht, dass Gott es regnen lässt über Gute und Böse und dass er den Bösen auch gute Dinge schenkt. Dann ist das aber kein Segen in dem Sinn, wie Gott sein Volk segnet, sondern dann ist das Langmut, dann ist das Geduld. Gott ist mit den Gottlosen, mit den Bösen geduldig in dem Sinn, dass er sie nicht direkt richtet, dass er sie nicht direkt in die Hölle wirft. Und oft oder vielleicht sogar immer, da bin ich mir nicht ganz sicher, sind die guten Dinge, die materiellen guten Dinge, dafür da, dass ein Gottloser sich verhärtet. Ich habe schon häufig gesehen, dass Menschen, die viel hatten und denen es äußerlich gut ging, gottloser waren als Menschen, die nicht so gut dran waren. Obwohl sie beide nicht gläubig waren, sondern beide nicht an Gott glaubten. Die Spreu, die hier genannt ist, die ist im Gegensatz zu dem Baum genannt. Der Baum ist gepflanzt, er ist gegründet, er steht fest, er bringt Frucht zu seiner Zeit. Die Spreu ist etwas, was kein Mensch braucht. die verweht der Wind, die verrottet irgendwann in der Ecke und dann war's das. Mit dem Unterschied, dass die Spreu dann irgendwann zur Erde wird, aber die Gottlosen ins Gericht kommen. Und das sehen wir in Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Eine ernste Warnung. Und da möchte ich auch nochmal eine Parallelstelle aufschlagen aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 13. Das ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, ab Vers 24. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das Traurige und Schlimme ist, dass es leider Gottlose nicht nur in der Welt gibt, sondern auch in der Gemeinde der Gerechten, wie es hier in Vers 5 steht. Die wachsen zusammen mit dem Weizen auf, werden auch gar nicht einfach erkannt, sind aber trotzdem Leute, die Gott nicht kennen, nicht kennen wollen. Aber das Gehen in eine Gemeinde, der Besuch des Gottesdienstes oder auch der Bibelstunde macht einen Menschen nicht gerecht. Keine Tat, die ein Mensch tut, macht einen Menschen gerecht. Und wenn jemand das meint, gerecht werden zu können durch etwas, das er tut oder durch etwas, das er teilhat, dann ist er möglicherweise in diesem Vers inbegriffen. Als Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und das Einzige, was er tun kann, wenn er sich da wiederfindet, ist, dass er auf die Knie fällt und Christus um Vergebung seiner Sünden bittet und alles, was ihm zum Heil notwendig ist, von ihm erfleht und sein Leben in seiner Kraft ändert. Weil wenn er das nicht tut, dann wird er, wie es in Vers 6 heißt, ins Verderben gehen. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten deshalb, weil er den Weg angelegt hat, weil er diesen Weg vorbereitet hat. Weil er diejenigen, die auf diesem Weg gehen, zuvor schon dazu bestimmt hat. Und das ist sehr demütigend. Der erste Psalm, der ist relativ aufwühlend. Und ich denke mal, dass der Psalmdichter auch diesen Hintergrund, diesen Zweck beabsichtigt hat, ein bisschen. Aber ich möchte nicht damit schließen, sondern nochmal zu dem ersten Vers zurückkommen und die Frage stellen: Diese Glückseligpreisung, die ganz am Anfang genannt wird. Die Glückseligkeit des Gerechten, wie kann ich die erlangen? Da habe ich das in 5 Punkte unterteilt, die Glückseligkeit des Gerechten. Einmal, sie kommt von Gott. Sie wird uns in Christus zuteil. Der zweite Punkt. Sie umfasst alles wahre Glück, das ist der dritte Punkt. Sie bewährt sich unter allen Umständen, Punkt 4. Und als letzter Punkt, sie überdauert Zeit und Ewigkeit. Und ich möchte zu jedem von den Punkten auch nochmal kurz ein paar Verse lesen aus dem Epheserbrief, wie man diese Glückseligkeit, die hier genannt wird, erreicht oder wie sie beschrieben wird. Epheser 1, Abvers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das heißt, wenn wir diese Glückseligkeit des Gerechten haben oder haben wollen, gibt es einen Weg, sie kommt von Gott. Wir können sie uns nicht selber verdienen. Sie kommt von Gott. Punkt 2, sie wird uns nur in Christus zuteil. Das sehen wir in Epheser 2 am Anfang. Die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Es ist also wirklich nur Christus, in dem wir diese Glückseligkeit, die ein Gerechter hat, an den, dass wir nur durch ihn daran teilhaben können. Punkt 3. Sie umfasst alles wahre Glück. Da kann ich direkt weiterlesen. Vers 5. Und 6 habe ich schon gelesen. Das Glück, was hier beschrieben ist in dem Psalm, ist geistliches Glück. Es ist kein irdisches oder nicht notwendigerweise irdisches. Ein Christ hat keine irdische Verheißung. Er hat kein irdisches Ziel. Er sehnt sich nicht nach Materiellem. Er sehnt sich nach etwas Geistlichem, nämlich nach der Ewigkeit bei Gott. Das ist sein Ziel. Das ist das wahre Glück, woran er hier schon teilhat. Und wenn man daran denkt und wenn man darüber nachsinnt und darüber betet, dann ist das ein Teil dieser Glückseligkeit des Gerechten, die im Psalm beschrieben ist. Der vorletzte Punkt, diese Glückseligkeit, die bewährt sich unter allen Umständen. Egal wie es mir geht, ob ich mich freue, ob ich trauere, diese Glückseligkeit, die verlässt mich nicht. Die ist nicht auf einmal weg. Und der Grund ist, weil sie der Geist Christi in mir wirkt. Weil ich den Geist als Unterpfand habe. Das sehen wir auch im Epheserbrief, Kapitel 1, Abvers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Sie überdauert Zeit und Ewigkeit. noch einmal kurz den Vers 7 aus Kapitel 2, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das Ziel der Gläubigen, das Ziel derjenigen, die diese Glückseligkeit der Gerechten haben, ist überschwänglicher Reichtum seiner Gnade, die Christus in alle Ewigkeit an uns erweisen wird. Das ist eine Tiefe, die wir nicht im Ansatz verstehen können. Aber ja, die wir wahrscheinlich in der Ewigkeit selbst nicht ganz verstehen werden, wo wir immer weiter und immer tiefer Verständnis für bekommen werden, aber es nie ganz ergründen können. Ich bin jetzt mit dem Psalm durch soweit und würde dann gerne zum Abschluss ein Zitat vorlesen, was mich sehr berührt hat. Das ist von Adam Clark aus dem 19. Jahrhundert. Der hat mal gesagt: Wohl dem Manne, dem einen aus tausend, dessen Leben zur Erfüllung des Zweckes dient, zu welchem Gott ihn geschaffen. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung für diesen Psalm. Amen.
Ja, vielen Dank, Benjamin.
Jetzt seid ihr dran.
Genau, haben wir noch Fragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen?
Ja, bitte. Da hast du vollkommen recht. Das wollte ich auch nicht so verstanden wissen. Mein Punkt war nur, dass unser Ziel nicht das Irdische ist. Also wenn ich jetzt viel Geld habe und ein tolles Auto fahre, dann ist das kein Fluch oder dann ist das auch nicht verkehrt oder falsch. Das ist ein Geschenk Gottes und das dürfen wir auch so annehmen. Aber das ist nicht das, worauf ich mein Herz richten sollte. Ja. Wir sind ja im Endeffekt beides. Wir sind Sünder. Und wir sind heilig. Das schließt sich ja beides gegeneinander aus, aber trotzdem ist beides wahr und es steht beides in der Schrift. Das ist nur eine Frage der Perspektive. Wenn ich sage, ich bin Sünder, dann bestätige ich damit, dass ich immer noch weiter sündige und nicht unfehlbar werde auf der Erde. Aber wenn ich nur Sünder wäre, dann hätte Christus ja keine rechtliche Basis, um mich zu erretten. Das heißt, ich bin genauso auch heilig. Und als Heiliger in der Gemeinde der Gerechten. Ich bin ein Gerechter. Ich bin durch Christus gerechtfertigt, vollkommen. Beantworte ich das so ein bisschen, oder?
Ich meine, es steht ja auch drin, dass eben aus dem Gesetz, das, was Gott uns ja gegeben hat, die erkennt, was der Sünde kommt. Ja, also wir erkennen auch uns unsere Schuld, weil wir sehen, dass wir die Gesetze ja nicht, das hast du ja auch gesagt, wir können sie ja nicht einhalten. Und erkennen auch, dass wir in dem Sinne Sünder sind. Aber es treibt uns zu Christus hin. Das ist das Entscheidende vor seinem Kreuz. Weil wir wissen, er hat diese Sünde für uns getragen. Von daher sind wir gerecht gesprochen, wie du es ja sagst. Gemeinde der Gerechten heißt der durch Christus gerecht gesprochenen, ja. Nicht weil wir selbst aus uns heraus irgendwie gerecht wären, sondern weil Christus uns gerecht gesprochen hat durch sein Sündopfer am Kreuz. Und ich denke, Sündenbewusstsein ist bei Christen stärker ausgeprägt als bei Nichtchristen. Die leben halt so bloßen Leben ihr Leben und haben gar nicht in dem Sinne so ein Sündenbewusstsein. Weil wir es ja auch durch das Lesen des Gesetzes und des Wortes Gottes ja auch uns bewusst wird, ne? Dass wir fehlen. Aber uns treibt das eben zu Christus hin.
Ich glaube, was in dem Vers auch wichtig ist, ist die Tatsache, dass es hier ja um die Zukunft geht. Also es steht ja nicht, darum bestehen die Gottlosen nicht, sondern darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht. Das heißt, die Perspektive ist hier auf die Zeit, wenn Jesus mal wiedergekommen sein wird. Was ist dann? Und dann ist ja die Trennung offensichtlich. Und jetzt sind wir, und da hast du recht, nicht gerecht in uns selbst, sondern nur gerechtfertigte Sünder. Aber dann sind wir tatsächlich gerecht und dann wird es eine Trennung geben zwischen denen, die Sünder sind. Und damit sind die gemeint, die eben auch weiter in der Sünde beharren und ihre Sünde nicht bereut haben. Und zwischen uns, die wir hier auf dieser Erde nur gerechtfertigt waren, aber dann durch unseren neuen Leib und so weiter tatsächlich Gerechte sind. Dann ist diese Unterscheidung eben sehr deutlich gemacht, die jetzt eben noch auf dieser Erde, und da hast du vollkommen recht, total verschwommen ist. Weil wir immer noch Sünder sind, weil wir immer noch Probleme haben und weil unsere Gerechtigkeit zurzeit eine ist, die uns eben selbst nicht zu tolleren Menschen macht, sondern die uns eben gerecht spricht, obwohl wir nach wie vor Sünder sind. Aber ich glaube, die Perspektive ist hier auf das Ende, wo dann dieser Unterschied zwischen den Christen und den Nichtchristen, zwischen denen, die zu Gott gehören, die nicht zu Gott gehören, dann wirklich total deutlich wird.
Und, ja, vielen Dank.
Der Benjamin hat ja auch das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen vorgelesen. Heute ist das gemixt, man kann das nicht so genau sehen häufig. Aber dann am Ende, wenn das Gericht da ist, dann sieht man den Unterschied sehr deutlich. Und ich glaube, um diesen tatsächlich sichtbaren Unterschied, dann geht es in Vers 5. Aber es in der Zukunft berichtet ist und weil es hier um das Gericht geht.
Naja, das ist doch eigentlich recht wörtlich. Also ich habe mal als Beispiel hin und wieder Nächte, wo ich nicht gut schlafen kann aus irgendwelchen Gründen. Und was ich dann häufig tue, ist, dass ich dann über sein Gesetz nachsinne, auch nachts. Damit ist nicht gemeint 24 Stunden rund um die Uhr, sondern ich würde sagen zu jeder Gelegenheit. Oder wenn ich jetzt im Auto sitze und fahre an die Arbeit, dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, dann höre ich Predigten. Beispielsweise. Also Gesetz ist jetzt nicht 5 Bücher Mose, sondern mit Gesetz würde ich hier das ganze Wort Gottes bezeichnen. Ja.
Ich glaube, das letzte ist ein wichtiger Punkt. Also dieser Ausdruck Gesetz, gerade in dem Psalm, meint häufig wirklich, also die Juden haben häufig einfach Gesetz gesagt, wenn sie das gesamte Wort Gottes gemeint haben. Das heißt, über Gottes Wort, über Gottes Offenbarung und damit auch über Gott selbst, denn wir wissen von Gott nichts, beziehungsweise fast nichts außerhalb von dem, was wir halt in der Bibel lesen. Und genau über ihn nachzudenken.